Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila Band 2, 9. Kapitel. Sri Chaitanya Mahaprabhus Reise zu den heiligen Orten. Eine Zusammenfassung des 9. Kapitels wird von Srila Bhaktivinoda Thakur gegeben. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu Vidyanagara verlassen hatte, besuchte er Pilgerorte wie Gautami Ganga, Malikarjuna, Ahovala Brishimha, Siddhavata, Skanda Kshetra, Trimata, Vridakashi, Baudastana, Tripati, Trimala, Pananrishinga, Shiva Kanchi, Vishnu Kanchi, Trikala Hasti, Vrita Kola, Shyali Bhairavi, Kaveri Tira und Kumbhakarna Kapala. Schließlich erreichte der Herr Sri Ranga Kshetra, wo er einen Brahmana namens Venkata Bhatta bekehrte, der zusammen mit seiner Familie ein Geweihter Krishnas wurde. Nachdem Chaitanya Mahaprabhu Sri Ranga verlassen hatte, kam er nach Rishamba Parvata, wo er Paramananda Puri begegnete, der später auch nach Jagannath Puri kam. Sri Chaitanya Mahaprabhu reiste dann weiter und erreichte schließlich Setu Bandha Rameshwara. Am Sri Shaila Parvata traf der Herr Shiva und seine Frau Durga, die als Brahmana und Brahmani gekleidet waren. Von dort begab er sich nach Kamakoshti Puri und kam später zum südlichen Mathura. Ein Brahmana-Geweihter, Sri Ramachandras, sprach mit ihm. Dann badete der Herr im Fluss Kirtamala auf dem Berg, der als Mahadrashaila bekannt ist, sah der Herr Parashurama. Dann erreichte er Setu Bandha und badete am Danus Tirtha. Er besuchte auch Rameshwara, wo er einige Schriftstücke fand, die über Sita Devi berichteten, deren illusionärische Form von Ravana entführt wurde. Der Herr besuchte als nächstes Pandya Desha, Tamra Parni, Naya Tirpati, Chia Tatala, Tilakanchi, Gajendra Mokshana, Panagadi, Jamtapura, Sri Vaikuntha, Malaya Parvata und Kanyakumari. Dann traf der Herr die Bhattaris in Malara Desha und rettete Kala Krishnadasa aus ihrer Gewalt. Der Herr fand auch das 5. Kapitel der Brahma Samhita am Ufer des Flusses Payasvini. Darauf besuchte er Payasvini, Sringavera Purimata und Matsya Tirtha. Im Dorf Utupi sah er dann Gopala, der von Sri Madhava Acharya aufgestellt worden war. Er besiegte dann die Tattvavadis in einem Streitgespräch über die Shastras. Der Herr besuchte als nächstes Palgutirtha, Tritakupa, Panchapasara, Surparaka und Kolapura. In Sri Rangapuri hörte der Herr die Nachricht, dass Shankara Aranya die Welt verlassen hatte. Er begab sich dann zum Ufer des Flusses Krishnavenva, wo er von den Vaishnava Brahmanas ein Buch von Bilva Mangala, den Krishna Karnamrita, bekam. Dann besuchte der Herr Tapti, Mahishmatipura, Narmata Tirtha und Rishyamukha Parvata. Er wanderte durch den Dhanakaranya-Wald und befreite die 7 Palmen. Von dort ging er nach Pamva Sarovara und dann besuchte er Panchavati, Nasika, Brahmagiri und auch die Quelle des Flusses Godavari, Kushavarta. Auf diese Weise besuchte der Herr fast alle heiligen Orte in Südindien. Schließlich kehrte er nach Jagannath Puri zurück, indem er den gleichen Weg nahm und wieder Vidyangara besuchte. Vers 1. Sri Chaitanya Mahaprabhu bekehrte die Bewohner Südindiens. Diese Menschen waren so stark wie Elefanten, doch befanden sie sich in der Gewalt der Krokodile verschiedener Philosophien wie der Buddha-, Jaina- und Mayavad-Philosophien. Durch seinen Diskurs der Barmherzigkeit bekehrte der Herr sie alle zu Vaishnavas oder Geweihten des Herrn. Erläuterung: Im 8. Kanto des Srimad Bhagavatam wird erzählt, wie der Herr Gajendra den Elefanten rettete, der von einem Krokodil angegriffen wurde. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu Südindien besuchte, befanden sich fast alle Bewohner in der Gewalt von Krokodilen, mit denen hier die buddhistischen, die Jaina- und die Mayavad-Philosophie verglichen werden. Obwohl Kaviraj Goswami sagt, dass diese Menschen so stark wie Elefanten waren, befanden sie sich im Grunde in der Gewalt des Todes, da sie von den Krokodilen verschiedener Philosophien angegriffen wurden. Sri Chaitanya Mahaprabhu rettete sie jedoch durch seine Barmherzigkeit aus der Gewalt dieser Krokodile. Vers 2. Alle Ehre sei Sri Chaitanya Mahaprabhu. Alle Ehre sei Sri Nityananda Prabhu. Alle Ehre sei Sri Advaita Prabhu. Und alle Ehre sei den Geweihten Sri Chaitanya Mahaprabhus. Vers 3. Sri Chaitanya Mahaprabhus Reise durch Südindien war zweifellos sehr außergewöhnlich, denn er besuchte dort viele Tausende von Pilgerorten. Vers 4. Als der Herr all diese heiligen Orte besuchte, bekehrte er viele Tausende von Bewohnern. So wurden zahllose Menschen befreit. Indem er diese heiligen Orte nur berührte, machte er sie zu großen Pilgerorten. Erläuterung: Es heißt Tirthi Kurvanti Tirthani. Ein Tirtha oder heiliger Ort ist ein Ort, den große heilige Persönlichkeiten besuchen oder an dem sie wohnen. Obwohl die heiligen Orte bereits Pilgerorte waren, wurden sie durch Sri Chaitanya Mahaprabhus Besuch geläutert. Viele Menschen gehen zu solchen heiligen Orten und lassen ihre sündhaften Handlungen dort und werden auf diese Weise von der Verunreinigung frei. Wenn diese Verunreinigungen anwachsen, wird ihnen durch den Besuch großer Persönlichkeiten wie Sri Chaitanya Mahaprabhu und seinen strengen Nachfolgern entgegengewirkt. Viele Arten von Patienten kommen in ein Krankenhaus, das durch viele Arten von Krankheiten infiziert werden mag. Im Grunde ist das Krankenhaus immer infiziert, doch der sachkundige Arzt hält das Krankenhaus durch seine fachkundige Gegenwart und Verwaltung keimfrei. In ähnlicher Weise sind Pilgerorte immer von den Sünden, die von den sündhaften Menschen, die dorthin gehen, zurückgelassen werden, infiziert. Doch wenn eine Persönlichkeit wie Sri Chaitanya Mahaprabhu solch einen Ort besucht, verschwinden alle Verunreinigungen. Vers 5. Ich kann nicht alle Pilgerorte, die Sri Chaitanya Mahaprabhu besuchte, in der zeitlichen Reihenfolge aufzählen. Ich kann nur alles zusammenfassen, indem ich sage, dass der Herr alle heiligen Orte, die links und rechts lagen, auf sein Hin- und Rückreise besuchte. Vers 6. Weil es mir unmöglich ist, alle diese Orte in der zeitlichen Reihenfolge aufzuzählen, gebe ich nur einen Hinweis auf ihre Aufzählung. Vers 7 bis 8. Wie zuvor berichtet, wurden alle Bewohner der Dörfer, die Sri Chaitanya Mahaprabhu besuchte, zu Vaishnavas und begannen, Hari und Krishna zu chanten. Auf diese Weise wurden jeder in allen Dörfern, die der Herr besuchte, ein Vaishnava oder Gottgeweihter. Erläuterung: Die heiligen Namen Krishnas und Haris oder das Chanten des Hare Krishna Mahamantra sind so spirituell mächtig, dass selbst heute die Menschen sogleich Hare Krishna zu chanten beginnen, wenn unsere Prediger entlegene Teile der Welt besuchen. Sri Chaitanya Mahaprabhu war die höchste Persönlichkeit Gottes selbst. Folglich kann sich niemand mit ihm oder seinen Kräften vergleichen. Aber weil wir seinen Fußspuren folgen und ebenfalls den Hare Krishna Mahamantra chanten, ist die Wirkung fast ebenso mächtig wie während der Zeit Sri Chaitanya Mahaprabhus. Unsere Prediger kommen hauptsächlich aus den europäischen und amerikanischen Ländern, doch durch die Gnade Sri Chaitanyas haben sie überall, wo sie hingehen und Tempel eröffnen, gewaltigen Erfolg. Ja, überall chanten die Menschen sehr ernsthaft Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vers 9. In Südindien gab es viele Arten von Menschen. Einige waren philosophische Spekulanten und andere waren fruchtbringende Arbeiter. Doch auf jeden Fall gab es dort unzählige Nicht-Gottgeweihte. Vers 10. Durch den Einfluss Sri Chaitanya Mahaprabhus gaben alle diese Menschen ihre eigenen Ansichten auf und wurden zu Vaishnavas oder Geweihten Krishnas. Vers 11. Damals waren alle südindischen Vaishnavas Verehrer Sri Ramachandras. Einige waren Tattvavadis und einige waren Nachfolger Ramanujacharyas. Erläuterung: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur deutet darauf hin, dass sich Tattvavadi auf die Nachfolger Srila Madhava Acharyas bezieht. Um seine Schülernachfolge von der Mayavadi-Nachfolger Shankara Acharyas zu unterscheiden, bezeichnet Srila Madhava Acharya seine Gruppe als Tattvavada. Unpersönliche Monisten werden von diesen Tattvavadis immer angegriffen, die versuchen, ihre Philosophie der Unpersönlichkeit zu widerlegen. Im Allgemeinen predigen sie die Oberhoheit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Im Grunde ist die Schülernachfolge Madhava Acharyas als Brahma-Vaishnava-Gemeinde bekannt, das heißt die Sampradaya, die von Brahma abstammt. Folglich wollen die Tattvavadis oder Nachfolger Madhav Acharyas von Brahmas Illusion, von der im 10. Kanto des Srimad Bhagavatam berichtet wird, nichts wissen. Srila Madhav Acharya hat es absichtlich vermieden, diesen Teil des Srimad Bhagavatam, in dem die Brahma Mohan oder Illusion Brahmas erwähnt ist, zu kommentieren. Srila Madhavendra Puri war einer der Acharyas, die der Tattvavada Schüler nachfolge, und erklärte, dass das letztliche Ziel des Transzendentalismus darin bestehe, reinen hingebungsvollen Dienst oder Liebe zu Gott zu erreichen. Jene Vaishnavas, die zur Gaudiya Sampradaya gehören, der Schülernachfolge Sri Chaitanya Mahaprabhus, unterscheiden sich von den Tattvavadis, obwohl sie zur gleichen Tattvavada Sampradaya gehören. Die Nachfolger Sri Chaitanya Mahaprabhus sind daher als die Madhva Gaudiya Sampradaya bekannt. Das Wort Pashandi bezieht sich auf diejenigen, die gegen reinen hingebungsvollen Dienst sind. Insbesondere sind damit die Mayavadis oder Unpersönlichkeitsphilosophen gemeint. Eine Definition von Pashandi findet man im Hari Bhakti Vilas in Klammer 1,73, wo es heißt: Yas tu Narayanam Devam Brahma Rudradi Devatayhi Samadvenaiva Vikshita Sa Pashandi Bhavet Dhruvam. Ein Pashandi ist jemand, der denkt, der höchste Herr, Sri Narayana, die höchste Persönlichkeit Gottes, befände sich auf der gleichen Ebene wie die Halbgötter unter der Führung Brahmas und Shivas. Der Gottgeweihte denkt niemals, Sri Narayana stehe auf der gleichen Stufe wie Brahma und Shiva. Die Madhav Acharya Sampradaya und Ramanuja Sampradaya sind hauptsächlich Verehrer Sri Ramachandras, obwohl die Sri Vaishnavas eigentlich Verehrer Sri Narayanas und Lakshmis sind und die Tattvavadis Sri Krishna verehren. Heute wird in den meisten Klöstern, die zur Madhav Sampradaya gehören, Sri Ramachandra verehrt. In dem Buch Adhyatma Ramayana findet man in den Kapiteln 12 bis 15 Aussagen über die Verehrung der Bildgestalten Sri Ramachandras und Sitas. Es heißt dort, dass während Sri Ramachandras Zeit ein Brahmane lebte, der ein Gelübde auf sich genommen hatte, das besagte, er dürfe erst frühstücken, wenn er Sri Ramachandra gesehen habe. Manchmal war Sri Ramachandra eine ganze Woche von seiner Hauptstadt fort und konnte während dieser Zeit von den Bürgern nicht gesehen werden. Aufgrund seines Gelübdes konnte der Brahmana während dieser Woche nicht einmal einen Tropfen Wasser zu sich nehmen. Später, nach 8 oder 9 Tagen, wenn der Brahmana Sri Ramachandra wieder sah, durfte er seine Fast brechen. Als Sri Ramachandra das strenge Gelübde des Brahmana bemerkte, wies er seinen jüngeren Bruder Lakshman an, dem Brahmana ein paar Sitaram-Bildgestalten zu geben. Der Brahmana bekam die Bildgestalten von Sri Lakshman und verehrte sie gläubig, solange er lebte. Zur Zeit seines Todes übergab er die Bildgestalten Sri Hanumanji, der sie viele Jahre lang um seinen Hals trug und ihnen mit aller Hingabe diente. Als Hanumanji nach vielen Jahren auf dem als Gandharmadana bekannten Berg verschied, gab er die Bildgestalten Bhimasena, einem der Pandavas, und Bhimasena brachte sie an seinen Palast, wo er sie sehr sorgfältig aufbewahrte. Noch der letzte König der Pandavas, Kshemakanta, verehrte die Bildgestalten in diesem Palast. Später kamen die Bildgestalten in die Obhut der Könige von Orissa, die als Gajapatis bekannt waren. Einer der Acharyas mit Namen Narahari Tirtha, der der Schüler nach Folge Madhav Acharyas angehörte, empfing diese Bildgestalten vom König von Orissa. Es mag in diesem Zusammenhang zur Kenntnis genommen werden, dass diese Bildgestalten Ramas und Sitas seit der Zeit König Ikshvakus verehrt wurden. Ja, sie wurden sogar schon vor dem Erscheinen Sri Ramachandras von den königlichen Prinzen verehrt. Später, während Ramachandras Gegenwart, verehrte Lakshman diese Bildgestalten. Es heißt, dass Sri Madhav Acharya diese Bildgestalten nur 3 Monate vor seinem Verscheiden empfing und sie im Tempel von Utupi aufstellte. Seitdem wurden die Bildgestalten von der Madhav Acharya Sampradaya in diesem Kloster verehrt. Was die Sri Vaishnavas betrifft, angefangen mit Ramanuj Acharya, so verehren sie ebenfalls Bildgestalten von Sitaram. Sitaram-Bildgestalten werden auch in Tirupati und an anderen Orten verehrt. Von der Sri Ramanuja Sampradaya geht eine weitere Sampradaya aus, die als Ramanandi oder Ramat bekannt ist. Und die Anhänger dieser Sampradaya verehren ebenfalls sehr streng Bildgestalten von Sitaram. Die Ramanuja Sampradaya Vaishnavas ziehen die Verehrung Sri Ramachandras der Verehrung Radha Krishnas vor. Vers 12. Alle diesen unterschiedlichen Vaishnavas wurden zu Geweihten Krishnas. Nachdem sie Sri Chaitanya Mahaprabhu begegnet waren und begannen den Hare Krishna Mahamantra zu chanten. Vers 13. O Sri Ramachandra, Nachkomme Maharaj Raghus, bitte beschütze mich. O Sri Krishna, Vernichter des Kesha-Dämons, bitte beschütze mich. Im Originaltext heißt dies: Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Pahimam, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Rakshamam. Vers 14. Während Sri Chaitanya Mahaprabhu seines Weges ging, pflegte er diesen Rama Raghava Mantra zu chanten. Indem er so chantete, kam er an das Ufer der Gautami Ganga und badete dort. Erläuterung: Die Gautami Ganga ist der Nebenarm des Flusses Godavari. Früher pflegte ein großer Weise namens Gautama Rishi am Ufer dieses Flusses gegenüber der Stadt Ramana Hendri zu leben und folglich wurde dieser Arm Gautami Ganga genannt. Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, dass Srila Kaviraj Goswami die Namen der heiligen Orte, die Sri Chaitanya Mahaprabhu besuchte, aufgezeichnet habe, dass es aber keine zeitliche Reihenfolge der Besuche dieser Orte gebe. In einem Notizbuch Govindadasas findet man jedoch die zeitliche Reihenfolge und auch Hinweise auf die geografische Lage. Srila Bhaktivinoda Thakur bittet die Leser, dieses Buch zu Rate zu ziehen. Laut Govindadas begab sich Sri Chaitanya Mahaprabhu von der Gautami Ganga nach Trimanda. Von dort ging er nach Dundiramatirtha, einem anderen Pilgerort. Dem Chaitanya Charitamrita zufolge kam Sri Chaitanya Mahaprabhu nach Mallikarjuna Tirtha, nachdem er die Gautami Ganga besucht hatte. Vers 15. Dann begab sich Sri Chaitanya Mahaprabhu nach Mallikarjuna Tirtha und sah dort die Bildgestalt Shivas. Er brachte auch allen Menschen dazu, den Hare Krishna Mahamantra zu chanten. Erläuterung: Mallikarjuna ist auch als Sri Shaila bekannt. Es liegt etwa 112 Kilometer südlich von Karnula, am rechten Ufer des Flusses Krishna. Um das Dorf sind große Mauern gezogen. Und innerhalb dieser Mauern resistiert die als Mallikarjuna bekannte Bildgestalt. Diese Bildgestalt Shivas ist eine der Jyotirlingas. Vers 16. Dort sah er Mahadeva, in Klammer Shiva, den Diener Sri Ramas. Dann begab er sich nach Ahovala Nrisimha. Vers 17. Nachdem Chaitanya Mahaprabhu die Ahovala Nrisimha Bildgestalt gesehen hatte, brachte er dem Herrn viele Gebete dar. Dann begab er sich nach Sitavata, wo er die Bildgestalt Ramachandras des Herrn Sita Devi sah. Erläuterung: Dieses Sitavata liegt etwa 16 Kilometer östlich von dem Dorf Kudapa. Es ist auch als Sithauta bekannt. Früher war der Ort auch als das südliche Benares bekannt. Es steht dort ein gewaltiger Bhajanbaum und deshalb ist dieser Ort als Sitavata bekannt. Vata bedeutet Bhajanbaum. Vers 18. Nachdem der Herr die Bildgestalt Sri Ramachandras, des Nachkommen König Raghus, gesehen hatte, brachte er seine Gebete und Ehrbietungen dar. Dann lud ein Brahmana den Herrn zum Mittagsmahl ein. Vers 19. Dieser Brahmana chantete ständig den heiligen Namen Ramachandras. Ja, dieser Brahmana sprach kein einziges Wort außer dem Chanten von Sri Ramachandras heiligen Namen. Vers 20. An diesem Tag blieb Sri Chaitanya dort und nahm in seinem Haus Prasad an. Nachdem er ihm auf diese Weise Barmherzigkeit erwiesen hatte, setzte der Herr seine Reise fort. Vers 21. An dem als Skanda-Kshetra bekannten heiligen Ort besuchte Sri Chaitanya Mahaprabhu den Tempel Skandas. Von dort begab er sich nach Trimatha, wo er die Vishnu-Bildgestalt Trivikrama sah. Vers 22. Nachdem der Herr den Tempel Trivikramas besucht hatte, kehrte er nach Sitavata zurück, wo er wieder das Haus des Brahmana besuchte, der jetzt ständig den Hare Krishna Mahamantra chantete. Vers 23. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu dort sein Mittagsmahl beendet hatte, fragte er den Brahmana: Mein lieber Freund, sage mir gütigerweise, was deine jetzige Stellung ist. Vers 24. Früher chantetest du ständig den heiligen Namen Sri Ramas. Warum chantest du jetzt ständig den heiligen Namen Krishnas? Vers 25. Der Brahmana antwortete: Das ist alles auf deinen Einfluss zurückzuführen, o Herr. Nachdem ich dich gesehen hatte, verlor ich die lange Übung meines Lebens. Vers 26. Seit meiner Kindheit habe ich den heiligen Namen Sri Ramachandras gechantet. Doch nachdem ich dich gesehen hatte, begann ich den heiligen Namen Sri Krishnas zu chanten. Vers 27. Seitdem ist der heilige Name Krishnas fest auf meiner Zunge verbunden. Ja, wenn ich den heiligen Namen Krishnas chante, geht der heilige Name Sri Ramachandras weit fort. Vers 28. Seit meiner Kindheit habe ich mich in diesen Chanten geübt und ich habe die Herrlichkeit des heiligen Namens aus den offenbarten Schriften zusammengetragen. Vers 29. Die höchste absolute Wahrheit wird Rama genannt, weil die Transzendentalisten an der unbegrenzten, wahren Freude spirituellen Daseins Freude finden. Erläuterung: Das ist der 8. Vers des Shatanama Sutra von Sri Ramachandra, das man im Padma Purana findet. Vers 30. Das Wort Krish ist der allenziehend wirkende Aspekt der Existenz des Herrn und Na bedeutet spirituelle Freude. Wenn das Verb Krish mit der Nachsilbe Na verbunden ist, wird es zu Krishna, was die absolute Wahrheit andeutet. Erläuterung: Dieser Vers stammt aus dem Udyoga Parva in Klammer 71.4 des Mahabharata. Vers 31. Was die heiligen Namen Ramas und Krishnas betrifft, so befinden sie sich auf der gleichen Ebene. Doch für weiteren Fortschritt bekommen wir aus den offenbarten Schriften eine nähere Auskunft. Vers 32. Shiva redete seine Frau Durga als Varanana an und erklärte: Ich chante den heiligen Namen Rama, Rama, Rama und genieße so diesen schönen Klang. Dieser heilige Name Ramachandras ist 1000 heiligen Namen Sri Vishnus ebenbürtig. Erläuterung: Dies ist ein Vers aus dem Brihat Vishnu Sahasranam Stotra in Klammer 72, 335 im Uttara Kanda des Padma Purana. Vers 33. Die frommen Ergebnisse, die man aus dem dreimaligen Chanten der 1000 heiligen Namen Vishnus erreicht, kann man bekommen, wenn man nur einmal den heiligen Namen Krishnas wiederholt. Erläuterung: Diesen Vers aus dem Brahmanda Pura findet man im Lagu Bhagavatam Rita in Klammer 1, 354 von Rupa Goswami. Wenn man dreimal den heiligen Namen Ramas chantet, kann man die gleichen Ergebnisse bekommen, wie wenn man nur einmal Krishnas Namen chantet. Vers 34. Nach der Aussage der Shastras ist die Herrlichkeit von Krishnas heiligen Namen unbegrenzt. Dennoch konnte ich seinen heiligen Namen nicht chanten. Bitte höre den Grund dafür. Vers 35. Mein verehrenswerter Herr ist Sri Ramachandra gewesen, und wenn ich seinen heiligen Namen chante, wurde ich sehr glücklich. Weil ich solches Glück empfand, chantete ich den heiligen Namen Ramachandras Tag und Nacht. Vers 36. Durch dein Erscheinen erschien auch Sri Krishnas heiliger Name, und da erwachte die Herrlichkeit von Krishnas Namen in meinem Herzen. Vers 37. Der Brahmana schloss: Herr, du bist dieser Sri Krishna selbst. Das ist meine Schlussfolgerung. Indem er dies sagte, fiel der Brahmana zu den Lotusfüßen Sri Chaitanya Mahaprabhus nieder. Vers 38. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu dem Brahmana Barmherzigkeit erwiesen hatte, brach er am nächsten Tag nach Vrithakashi auf, wo er den Tempel Shivas besuchte. Erläuterung: Vrithakashis heutiger Name ist Vrithachalam. Es liegt im südlichen Arkata-Bezirk am Ufer des Flusses Manimukka. Dieser Ort ist auch als Kalahastinpura bekannt. Shivas Tempel wurde dort von Govinda, dem Vetter Sri Ramanuj Acharyas, viele Jahre lang verehrt. Vers 39. Sri Chaitanya Mahaprabhu verließ dann Vrithakashi und setzte seine Reise fort. In einem Dorf sah er, dass die meisten Bewohner Brahmanas waren, und legte sich dort zur Ruhe. Vers 40. Durch den Einfluss Sri Chaitanya Mahaprabhus kamen viele Millionen von Menschen, um ihn zu sehen. Ja, die Versammlung war so unbegrenzt, dass ihre Mitglieder nicht gezählt werden konnten. Vers 41. Die Körpermerkmale des Herrn waren sehr schön, und hinzu kam, dass er sich immer in der Ekstase der Gottesliebe befand. Einmal durch seinen Anblick begann jeder, den heiligen Namen Krishnas zu chanten, und so wurde jeder ein Vaishnava Geweihter. Vers 42. Es gibt viele verschiedene Philosophien. Manche sind Logiker. Es gibt viele verschiedene Philosophen. Manche sind Logiker, die Gautama oder Kannada folgen, manche folgen der Mimamasa-Philosophie, Jaiminis, andere folgen der Mayavad-Philosophie Shankara Acharyas und wieder andere folgen Kapilas Sankhya-Philosophie oder dem mystischen Yoga-System Patanjalis. Manche folgen der Smriti-Shastra, die aus 20 religiösen Schriften besteht, und andere folgen den Puranas und der Tantra-Shastra. Auf diese Weise gibt es viele verschiedene Arten von Philosophen. Vers 43. Alle diese Bewunderer verschiedener Schriften waren bereit, die Schlussfolgerung ihrer jeweiligen Schriften vorzutragen. Doch Sri Chaitanya Mahaprabhu brach ihre Ansichten in Stücke und führte seine eigene Philosophie der Bhakti ein, die auf den Veden, dem Vedanta, dem Brahma Sutra und der Philosophie des Achintya Beda Abheda Tattva beruht. Vers 44. Sri Chaitanya Mahaprabhu stellt überall die Philosophie des hingebungsvollen Dienstes auf. Niemand konnte ihn widerlegen. Vers 45. So von Sri Chaitanya Mahaprabhu widerlegt, traten alle diese Philosophen und ihre Anhänger in seine Gemeinde ein. Auf diese Weise verwandelte Sri Chaitanya Südindien in ein Land von Vaishnavas. Vers 46. Als die Ungläubigen von der Gelehrsamkeit Sri Chaitanya Mahaprabhus hörten, kamen sie voller Stolz dorthin und brachten ihre Schüler mit. Vers 47. Einer von ihnen war der Führer eines buddhistischen Kultes, und er war ein sehr großer Gelehrter. Um ihre neuen philosophischen Schlussfolgerungen aufzustellen, kam er zum Herrn und begann zu sprechen. Vers 48. Obwohl die Buddhisten es nicht wert sind, dass man mit ihnen debattiert und Vaishnavas sie nicht einmal sehen sollten, sprach Chaitanya Mahaprabhu mit ihnen, nur um ihren falschen Stolz zu verringern. Vers 49. Die Schriften des buddhistischen Kultes beruhen hauptsächlich auf Argumenten und Logik und enthalten 9 Hauptprinzipien. Weil Sri Chaitanya Mahaprabhu sie in ihren Argumenten widerlegte, konnten sie ihren Kult nicht durchsetzen. Erläuterung: Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, dass es den buddhistischen Kult gemäß 2 Wege gibt, Philosophie zu verstehen. Einer wird Hinayana genannt und der andere heißt Mahayana. Auf diesem Pfad gibt es 9 Prinzipien. Erstens, die Schöpfung ist ewig, deshalb ist es nicht notwendig, einen Schöpfer anzuerkennen. Zweitens, die kosmische Manifestation ist Trug. Drittens, ich bin, ist die Wahrheit. Viertens, es gibt die Wiederholung von Geburt und Tod. Fünftens, Buddha ist die einzige Quelle des Verständnisses der Wahrheit. Sechstens, das Prinzip des Nirvana oder der Vernichtung ist das Endziel. Siebtens, die Philosophie Buddhas ist der einzige philosophische Pfad. Achtens, die Veden wurden von Menschen verfasst. Neuntens, fromme Werke, andere Barmherzigkeit zu erweisen und so fort sind empfohlen. Niemand kann die absolute Wahrheit durch Argumente erreichen. Man mag in Logik sehr bewandert sein, doch jemand anders mag in der Kunst des Argumentierens noch kundiger sein. Weil es in der Logik so viele Wortspielereien gibt, kann niemand durch Argumente zu einer wirklichen Schlussfolgerung bezüglich der absoluten Wahrheit kommen. Die Nachfolger der vedischen Prinzipien verstehen dies. Jedoch sehen wir hier, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu die buddhistische Philosophie durch Argumente widerlegte. Die Prediger der ISKCON werden gewiss viele Menschen treffen, die an intellektuellen Argumenten glauben. Die meisten dieser Leute glauben nicht an die Autorität der Veden. Sie akzeptieren jedoch intellektuelle Spekulation und Argumentation. Deshalb sollten sich die Prediger des Krishna-Bewusstseins vorbereiten, andere durch Argumente zu widerlegen, ebenso wie Sri Chaitanya Mahaprabhu es tat. In diesem Vers heißt es klar, Tarikai Kandila Prabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu brachte solche starke Argumente vor, dass sie ihm nichts entgegen konnten, um ihren Kult durchzusetzen. Ihr erstes Prinzip lautet, dass die Schöpfung immer existiert. Doch wenn dies der Fall ist, kann es keine Theorie der Vernichtung geben. Die Buddhisten sagen jedoch, die Vernichtung oder Auflösung sei die höchste Wahrheit. Wenn die Schöpfung aber ewig existiert, kann von Auflösung oder Vernichtung keine Rede sein. Dieses Argument ist nicht sehr stark, weil wir durch praktische Erfahrung sehen, dass materielle Dinge einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben. Das Endziel der buddhistischen Philosophie besteht darin, den Körper aufzulösen. Das wird angestrebt, weil der Körper einen Anfang hat. In ähnlicher Weise ist die gesamte kosmische Manifestation ein gigantischer Körper. Doch wenn wir von der Tatsache ausgehen, dass sie immer existiert, kann von Vernichtung keine Rede sein. Der Versuch, alles aufzulösen, um das Nichts zu erreichen, ist daher absurd. Unsere praktische Erfahrung lehrt uns, dass wir einen Anfang der Schöpfung anerkennen müssen. Und wenn wir diesen Anfang akzeptieren, müssen wir auch einen Schöpfer akzeptieren. Dieser Schöpfer muss einen alldurchdringenden Körper besitzen, wie in der Bhagavad Gita in Klammer 13.14 erklärt wird. Überall sind Hände und Beine. Überall sind seine Hände und Beine, seine Augen und Gesichter, und er hört alles. Auf diese Weise existiert die Überseele. Die höchste Person muss überall gegenwärtig sein. Der Körper des Herrn existiert schon vor der Schöpfung, sonst könnte er nicht der Schöpfer sein. Wenn die höchste Person ein geschaffenes Wesen wäre, könnte von einem Schöpfer keine Rede sein. Die Schlussfolgerung lautet, dass die kosmische Manifestation zu einer bestimmten Zeit zweifellos erschaffen wurde und dass der Schöpfer vor der Schöpfung existierte. Deshalb ist der Schöpfer kein erschaffenes Wesen. Der Schöpfer ist Parabrahman oder das höchste spirituelle Wesen. Die Materie ist der spirituellen Natur nicht untergeordnet, sondern sie wird auch auf der Grundlage der spirituellen Seele geschaffen. Wenn die spirituelle Seele in die Gebärmutter einer Frau eintritt, wird der Körper durch die materiellen Bestandteile geschaffen, die die Mutter zur Verfügung stellt. Alles in der materiellen Welt ist geschaffen und folglich muss es einen Schöpfer geben, der das höchste spirituelle Wesen ist und der sich von der Materie unterscheidet. In der Bhagavad Gita wird bestätigt, dass die materielle Energie untergeordnet und dass die spirituelle Energie das Lebewesen ist. Sowohl die niedere als auch die höhere Energie gehören zu einer höchsten Person. Die Buddhisten argumentieren, die Welt sei Trug. Doch das ist nicht stichhaltig. Die Welt ist zeitweilig, aber sie ist nicht Trug. Solange wir den Körper haben, müssen wir die Freuden und Leiden des Körpers ertragen, obwohl wir nicht der Körper sind. Wir mögen diese Freuden und Leiden nicht sehr ernst nehmen, aber sie existieren trotzdem. Wir können nicht tatsächlich sagen, sie seien Trug. Wenn die körperlichen Schmerzen und Freuden Trug wären, wäre auch die Schöpfung Trug und folglich würde niemand ein Interesse an ihr haben. Die Schlussfolgerung lautet, dass die materielle Schöpfung nicht Trug oder Einbildung, sondern zeitweilig ist. Die Buddhisten vertreten auch die Auffassung, das Prinzip Ich Bin sei die letztliche Wahrheit. Aber dies schließt die Individualität von Ich und Du aus. Wenn es kein Ich und Du oder Individualität gibt, besteht auch keine Möglichkeit dieses Argumentierens. Die buddhistische Philosophie ist jedoch von der Argumentation abhängig, aber es kann kein Argument geben, wenn man sich nur auf Ich Bin beruft. Es muss auch ein Du oder eine andere Person geben. Die Philosophie der Dualität, die Existenz der individuellen Seele und der Überseele, muss da sein. Dies finden wir im zweiten Kapitel der Bhagavad Gita bestätigt, wo der Herr sagt: Niemals gab es eine Zeit, als ich nicht existierte, noch du, noch all diese Könige, noch wird es in der Zukunft einen von uns aufhören zu sein. In Klammer Bhagavad Gita 2.12. Wir existieren in der Vergangenheit in verschiedenen Körpern und nach der Vernichtung dieses Körpers werden wir in einem anderen Körper existieren. Das Prinzip der Seele ist ewig und es existiert in diesem Körper oder in einem anderen Körper. Selbst während unseres jetzigen Lebens erfahren wir die Existenz in einem Kinderkörper, im Körper eines Jugendlichen, im Körper eines Erwachsenen und in einem alten Körper. Nach der Vernichtung des Körpers nehmen wir einen anderen Körper an. Der buddhistische Kult erkennt ebenfalls die Philosophie der Seelenwanderung an, doch erklären die Buddhisten die nächste Geburt nicht in der richtigen Art und Weise. Es gibt 8.400.000 Lebensarten und unsere nächste Geburt mag in einer von diesen stattfinden. Ein menschlicher Körper ist nicht sicher. Nach dem fünften Prinzip der Buddhisten ist Buddha die einzige Quelle der Erreichung von Wissen. Wir können dies nicht akzeptieren, denn Buddha lehnte die Prinzipien des vedischen Wissens ab. Man muss ein Prinzip des standardgemäßen Wissens akzeptieren, denn man kann die absolute Wahrheit nicht einfach durch intellektuelle Spekulation erreichen. Wenn jeder eine Autorität darstellt oder wenn jeder seine eigene Intelligenz als das letztliche Kriterium akzeptiert, wie es heute Mode ist, werden die Schriften auf viele verschiedene Arten interpretiert werden und jeder wird behaupten, seine eigene Philosophie sei die höchste. Dies ist ein sehr großes Problem geworden und jeder interpretiert die Schriften auf seine Art und stellt seine eigene Grundlage der Autorität auf. Yatta, Matta, Tatta, Patta. Heute versucht jeder, seine eigene Theorie als die höchste Wahrheit aufzustellen. Die Buddhisten theoretisieren die Vernichtung oder das Nirvana sei das Endziel. Die Vernichtung bezieht sich auf den Körper, aber die spirituelle Seele wandert von einem Körper zum anderen. Wäre dies nicht der Fall, wie könnten sie so viele verschiedene Körper entstehen? Wenn die nächste Geburt eine Tatsache ist, ist die nächste Körperform ebenfalls eine Tatsache. Sobald wir einen materiellen Körper anerkennen, müssen wir auch die Tatsache akzeptieren, dass der Körper vernichtet wird und dass wir einen anderen Körper annehmen müssen. Wenn alle materiellen Körper der Vernichtung anheimgefallen, müssen wir einen nicht-materiellen Körper oder einen spirituellen Körper erreichen. Wenn die nächste Geburt etwas anderes als Trug sein soll. Wie der spirituelle Körper zu erreichen ist, wird in der Bhagavad Gita in Klammer 4.9 erklärt. Jemand, der das transzendale Wesen meines Erscheinens und meiner Taten kennt, wird nicht, nachdem er den Körper verlassen hat, wieder in der materiellen Welt geboren, sondern gelangt in mein ewiges Reich, o Arjuna. Das ist die höchste Vollkommenheit, durch die man die Wanderung von einem materiellen Körper zum anderen transzendentieren und nach Hause zu Gott zurückkehren kann. Es ist nicht so, dass die Existenz an sich leer oder null ist, null wird. Die Existenz besteht fort. Doch wenn wir den materiellen Körper ein für alle Mal vernichten wollen, müssen wir einen spirituellen Körper annehmen. Sonst gibt es für die Seele kein ewiges Dasein. Wir können die Theorie, die buddhistische Philosophie, sei das einzige Weg, nicht akzeptieren, denn diese Philosophie weist viele Mängel auf. Eine vollkommene Philosophie hat keine Mängel, und das ist die Vedanta-Philosophie. Niemand kann irgendwelche Mängel in der Vedanta-Philosophie nachweisen, und daher können wir die Schlussfolgerung ziehen, dass Vedanta die höchste philosophische Art des Verständnisses der Wahrheit ist. Dem buddhistischen Kult gemäß wurden die Veden von gewöhnlichen Menschen verfasst. Wäre dies der Fall, wäre sie nicht autoritativ. Aus den vedischen Schriften verstehen wir, dass kurz nach der Schöpfung Brahma in den Veden unterwiesen wurde. Es ist nicht so, dass die Veden von Brahma geschaffen wurden, obwohl Brahma die ursprüngliche Person im Universum ist. Wenn Brahma die Veden nicht erschuf, er aber als das erst erschaffene Wesen anerkannt wird, woher kam dann dieses vedische Wissen zu Brahma? Es ist offensichtlich, dass die Veden von keiner gewöhnlichen Person kamen, die in der materiellen Welt geboren wurde. Im Srimad Bhagavatam heißt es, Tene Brahma Rita Ya Adi Kavaye. Nach der Schöpfung gab die höchste Person das vedische Wissen in das Herz Brahmas ein. Am Anfang der Schöpfung gab es keine andere Person außer Brahma, und doch verfasste er nicht die Veden. Deshalb lautet die Schlussfolgerung, dass die Veden von keinem erschaffenen Wesen zusammengestellt wurden. Das vedische Wissen wurde von der höchsten Persönlichkeit Gottes gegeben, die die materielle Welt erschuf. Das wird auch von Shankara Acharya akzeptiert, obwohl Shankara Acharya kein Vaishnava ist. Es heißt, dass Barmherzigkeit eine der Eigenschaften eines Buddhisten ist. Doch Barmherzigkeit ist eine relative Angelegenheit. Wir zeigen unsere Barmherzigkeit einem Untergebenen oder jemand, der mehr leidet als wir selbst. Wenn aber ein Höhergestellter anwesend ist, kann der Höhergestellte nicht der Gegenstand unserer Barmherzigkeit sein. Vielmehr sind wir diejenigen, die von dem Vorgesetzten Barmherzigkeit empfangen. Folglich sind Mitleid und Barmherzigkeit relativ. Sie sind nicht die absolute Wahrheit. Abgesehen davon müssen wir auch wissen, was tatsächlich Barmherzigkeit ist. Einem Kranken etwas Verbotenes zu essen zu geben, ist keine Barmherzigkeit. Es ist vielmehr Grausamkeit. Solange wir nicht wissen, was wirklich Barmherzigkeit ist, kann es sein, dass wir eine unerwünschte Situation schaffen. Wenn wir wirkliche Barmherzigkeit erweisen wollen, müssen wir Krishna-Bewusstsein predigen, um das verlorene Bewusstsein der Menschen, das ursprüngliche Bewusstsein des Lebewesens, wiederzubeleben. Da die buddhistische Philosophie die Existenz der spirituellen Seele nicht anerkennt, ist die sogenannte Barmherzigkeit der Buddhisten mangelhaft. Vers 50. Der Lehrer des buddhistischen Kultes stellte 9 Prinzipien auf. Doch Sri Chaitanya Mahaprabhu brach sie mit seiner starken Logik in Stücke. Vers 51. Alle gedanklichen Spekulanten und großen Gelehrten wurden von Sri Chaitanya Mahaprabhu widerlegt, und als die Menschen zu lachen begannen, fühlten sich die buddhistischen Philosophen beschämt und bekamen es mit der Angst zu tun. Erläuterung: Diese Philosophen waren alle Atheisten, denn sie glaubten nicht an die Existenz Gottes. Atheisten mögen geschickte gedankliche Spekulationen und sogenannte große Philosophen sein, doch können sie von einem Vaishnava, der in seiner Überzeugung und im Gottesbewusstsein gefestigt ist, widerlegt werden. Indem alle Prediger im Dienst der ISKCON den Fußspuren Sri Chaitanya Mahaprabhus folgen, sollten sie sehr geschickt darin werden, starke Argumente vorzubringen und alle Arten von Atheisten zu widerlegen. Vers 52. Die Buddhisten konnten verstehen, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu ein Vaishnava war, und so kehrten sie sehr unglücklich nach Hause zurück. Später jedoch begannen sie, gegen den Herrn eine Verschwörung zu schmieden. Vers 53. Nachdem die Buddhisten ihre Verschwörung besprochen hatten, brachten sie Sri Chaitanya Mahaprabhu einen Teller voll unberührbarer Nahrung, die sie als Mahaprasad bezeichneten. Erläuterung: Das Wort Apavitra Anna bezieht sich auf Nahrung, die für einen Vaishnava unannehmbar ist. Mit anderen Worten, ein Vaishnava kann keine Nahrung annehmen, die von einem Avaishnava im Namen von Mahaprasad angeboten wird. Dies sollte für alle Vaishnavas ein Prinzip sein. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu befragt wurde, was ist das Verhalten eines Vaishnava, antwortete er: Ein Vaishnava muss die Gemeinschaft eines Avaishnava in Klammer Asad vermeiden. Das Wort Asad bezieht sich auf einen Avaishnava, das heißt jemand, der kein Vaishnava ist. Asad Sangha Tyaga E Vaishnava Achara in Klammer CC Matya 2287. Ein Vaishnava muss in dieser Hinsicht sehr streng sein und sollte mit einem Avaishnava in keiner Weise zusammenarbeiten. Wenn ein Avaishnava im Namen von Mahaprasad Speisen anbietet, sollte man diese nicht annehmen. Solche Speisen können nicht Prasad sein, weil ein Avaishnava dem Herrn nichts anbieten kann. Manchmal müssen Prediger in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein in einem Haus Nahrung annehmen, in dem der Haushälter ein Avaishnava ist. Wenn aber diese Nahrung der Bildgestalt geopfert wird, kann man sie nehmen. Gewöhnliche Speise, die von einem Avaishnava gekocht wurde, sollte von einem Vaishnava nicht angenommen werden, selbst wenn ein Avaishnava fehlerlos kochen kann. Kann er die Speise Sri Vishnu nicht opfern, und daher kann sie nicht als Mahaprasad angesehen werden. In der Bhagavad Gita in Klammer 9.26 heißt es: Wenn jemand mir mit Liebe und Hingabe ein Blatt, eine Blume, eine Frucht oder etwas Wasser opfert, werde ich es annehmen. Krishna kann alles annehmen, was ihm seine Geweihter mit Hingabe opfert. Ein Avaishnava mag ein Vegetarier und ein sehr sauberer Koch sein. Doch weil er die Nahrung Vishnu nicht opfern kann, kann man die Nahrung, die er kocht, nicht als Mahaprasad annehmen. Es ist besser, ein Vaishnava lehnt solche Nahrung als unberührbar ab. Vers 54. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu die verunreinigte Nahrung angeboten wurde, erschien ein sehr großer Vogel, nahm den Teller in seinen Schnabel und flog fort. Vers 55. Ja, die unberührbare Nahrung fiel auf die Buddhisten herab, und der große Vogel ließ den Herrn auf den Kopf des Buddhistenlehrers fallen. Als der Teller auf seinen Kopf fiel, krachte es laut. Vers 56. Der Teller war aus Metall, und als die Kante den Kopf des Lehrers traf, verletzte sie ihn, und der Lehrer fiel augenblicklich bewusstlos zu Boden. Vers 57. Als der Lehrer bewusstlos zu Boden stürzte, schrien seine buddhistischen Schüler laut auf und liefen zu den Lotusfüßen Sri Chaitanya Mahaprabhus, um Schutz zu suchen. Vers 58. Sie alle beteten zu Sri Chaitanya Mahaprabhu, indem sie ihn als die höchste Persönlichkeit Gottes selbst anredeten und sagten: Herr, bitte vergib uns unser Vergehen. Bitte habe Erbarmen mit uns und bringe unseren spirituellen Meister ins Leben zurück. Vers 59. Darauf antwortete der Herr den buddhistischen Schülern: Ihr solltet alle nahe dem Ohr eures spirituellen Meisters sehr laut die Namen Krishnas und Haris chanten. Vers 60. Durch diese Methode wird euer spiritueller Meister sein Bewusstsein wiedererlangen. Indem sie Sri Chaitanya Mahaprabhus Rat befolgten, begannen alle buddhistischen Schüler zusammen den heiligen Namen Krishnas zu chanten. Vers 61. Als alle Schüler den heiligen Namen Krishna, Rama und Hari chanteten, erlangte der buddhistische Lehrer sein Bewusstsein wieder und begann sogleich den heiligen Namen Sri Haris zu chanten. Erläuterung: Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur kommentiert, dass alle buddhistischen Schüler im Grunde von Sri Chaitanya Mahaprabhu in das Chanten des heiligen Namens Krishnas eingeweiht wurden, und als sie chanteten, wurden sie tatsächlich zu anderen Menschen. Zu dem Zeitpunkt waren sie nicht mehr Buddhisten oder Atheisten, sondern Vaishnavas. Folglich nahmen sie sogleich Sri Chaitanya Mahaprabhus Anweisung an. Ihr ursprüngliches Krishna-Bewusstsein wurde wiederbelebt, und sie waren sogleich imstande, Hare Krishna zu chanten und anzufangen, den höchsten Herrn Vishnu zu verehren. Es ist der spirituelle Meister, der den Schüler aus der Gewalt Mayas befreit, indem er ihn in das Chanten des Hare Krishna Mahamantra einweiht. Auf diese Weise kann ein schlafender Mensch sein Bewusstsein wiederbeleben, indem er Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare chantet. Mit anderen Worten, der spirituelle Meister erweckt das schlummernde Lebewesen zu seinem ursprünglichen Bewusstsein, sodass es Sri Vishnu verehren kann. Das ist der Zweck von Diksha oder Einweihung. Einweihung bedeutet, das reine Wissen spirituellen Bewusstseins zu empfangen. In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass der spirituelle Meister der Buddhisten seine Schüler nicht einweihte. Vielmehr wurden seine Schüler von Sri Chaitanya Mahaprabhu eingeweiht, und sie wiederum waren imstande, ihren sogenannten spirituellen Meister einzuweihen. Das ist das Parampara-System. Der sogenannte spirituelle Meister der Buddhisten nahm im Grunde die Stellung eines Schülers ein, und nachdem seine Schüler von Sri Chaitanya Mahaprabhu eingeweiht worden waren, handelten sie als seine spirituelle Meister. Das war nur möglich, weil die Schüler des buddhistischen Acharya die Barmherzigkeit Sri Chaitanya Mahaprabhus empfangen hatten. Solange man nicht von Sri Chaitanya Mahaprabhu in der Schülernachfolge begünstigt ist, kann man nicht als spiritueller Meister handeln. Wir sollten die Unterweisungen Sri Chaitanya Mahaprabhus, des spirituellen Meisters des gesamten Universums, annehmen, um zu verstehen, wie man ein spiritueller Meister und ein Schüler wird. Vers 62. Als der spirituelle Meister der Buddhisten den heiligen Namen Krishnas zu chanten begann und sich Sri Chaitanya Mahaprabhu unterwarf, wurden alle versammelten Menschen sehr erstaunt. Vers 63. Sri Chaitanya Mahaprabhu, der Sohn Sachi Devis, verschwand dann plötzlich und auf seltsame Weise aus jedermanns Augen, und es war unmöglich, ihn zu finden. Vers 64. Sri Chaitanya Mahaprabhu kam als nächstes nach Tirupati und Trimala, wo er eine vierhändige Bildgestalt sah. Dann ging er weiter zum Vienkata-Berg. Erläuterung: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat die zeitliche Reihenfolge der Besuche Sri Chaitanya Mahaprabhus beschrieben. Der Tirupati-Tempel wird manchmal auch als Tirupatura bezeichnet. Er liegt nördlich von Arkata im Bezirk von Chandragiri. Es ist ein berühmter Pilgerort. Vienkateshwara, der vierhändige Sri Vishnu, die Bildgestalt Balajis mit seinen Kräften namens Sri und Bu, befinden sich auf dem Vienkata-Berg, etwa 13 Kilometer von Tirupati entfernt. Diese Vienkateshwara-Bildgestalt ist die Form Sri Vishnus, und der Ort, wo er steht, ist als Vienkata-Kshetra bekannt. Es gibt viele Tempel im südlichen Indien, doch dieser Balaji-Tempel ist besonders prachtvoll. In den Monaten September und Oktober findet dort ein großer Jahrmarkt statt. An der südindischen Eisenbahnlinie gibt es eine Station namens Tirupati. Nimna Tirupati liegt im Tal des Vienkata-Berges. Es gibt dort auch verschiedene Tempel, unter denen sich Govinda Raja und die Bildgestalt Ramachandras befinden. Vers 65. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu in Tirupati angekommen war, besuchte er den Tempel Sri Ramachandras. Er brachte Ramachandra, dem Nachkommen König Raghus, seine Gebete und Ehrerbietungen dar. Vers 66. Überall, wo Sri Chaitanya Mahaprabhu hinkam, erstaunte sein Einfluss jeden. Als nächstes besuchte er den Tempel Pana Nrisimhas. Der Herr ist so barmherzig. Erläuterung: Dieser Pana Nrisimha oder Panakala Narasimha liegt im Bezirk von Krishna in den Bergen, die als Mangalagiri bekannt sind, etwa 11 Kilometer von der Stadt Vyechayurjata entfernt. Man muss 600 Stufen steigen, um den Tempel zu erreichen. Es heißt, dass der Herr dort nicht mehr als die Hälfte von Speisen annimmt, die ihm mit Sirup geopfert werden. In diesem Tempel befinden sich ein Muschelhorn, das ein Geschenk des verstorbenen Königs von Tanja ist. Und man sagt, dass diese Muschel von Sri Krishna persönlich benutzt wurde. Während des Monats März findet in diesem Tempel ein großer Jahrmarkt statt. Vers 67. In großer ekstatischer Liebe brachte Sri Chaitanya Mahaprabhu Sri Nrisimha Ehrerbietungen und Gebete dar. Die Menschen waren erstaunt, als sie Sri Chaitanyas Einfluss sahen. Vers 68. Als Chaitanya Mahaprabhu nach Shiva Kanchi kam, besuchte er die Bildgestalt Shivas. Durch seinen Einfluss bekehrte er alle Geweihten Shivas zu Vaishnavas. Erläuterung: Dieses Shiva Kanchi ist auch als Kanchipuram oder das Benares von Südindien bekannt. Im Shiva Kanchi gibt es hunderte von symbolischen Repräsentationen Shivas, sowie einen Tempel, der sehr, sehr alt sein soll. Vers 69. Darauf besuchte der Herr einen heiligen Ort, der als Vishnu Kanchi bekannt ist. Er betrachtete dort Lakshmi Narayana Bildgestalten und brachte ihnen seine Ehrerbietungen und viele Gebete dar, um sie zu erfreuen. Erläuterung: Vishnu Kanchi liegt etwa 8 Kilometer von Kanchipuram entfernt. Dort residiert Sri Varadaraja, eine andere Form Sri Vishnus. Es gibt dort auch einen großen See, der als Ananta Sarovara bekannt ist. Vers 70. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu 2 Tage lang im Vishnu Kanchi blieb, tanzte er in Ekstase und führte Kirtan durch. Als die Menschen ihn sahen, wurden sie zu Geweihten Sri Krishnas. Vers 71. Nachdem Chaitanya Mahaprabhu Trimalaya besucht hatte, ging er nach Trikalahasti. Dort sah er Shiva und brachte ihm alle Achtung und Ehrerbietung dar. Erläuterung: Trikalahasti liegt etwa 35 Kilometer nordöstlich von Tirupati. Auf der nördlichen Seite fließt ein Fluss namens Suvarna Mukhi vorbei. Der Tempel von Trikalahasti liegt auf der südlichen Seite des Flusses. Der Ort ist im Allgemeinen als Sri Kalahasti oder Kalahasti bekannt und ist für seinen Tempel Shivas berühmt. Es wird dort Vayulinga Shiva genannt. Vers 72. In Pakshitirtha besuchte Sri Chaitanya Mahaprabhu den Tempel Shivas. Dann ging er zu dem Pilgerort namens Vritha Kola. Erläuterung: Dieses Pakshitirtha wird auch Tirukati Kundam genannt und liegt etwa 14 Kilometer südöstlich von Chimlipat. Es hat eine 150 Meter hohe Erhebung und liegt in einer Bergkette eingebettet, die als Vedagiri oder Vedachalam bekannt ist. Es gibt dort auch einen Tempel Shivas und die Bildgestalt ist als Vedagirishvara bekannt. Es heißt, dass dort jeden Tag 2 Vögel kommen, die von dem Tempelpriester Nahrung empfangen, und man sagt, diese Vögel kämen schon seit unverdenklicher Zeit. Vers 43. In Vritha Kola besuchte Sri Chaitanya Mahaprabhu den Tempel Shvetavarahas, des weißen Ebers. Nachdem er ihm Achtung erwiesen hatte, besuchte der Herr den Tempel Shivas, wo die Bildgestalt gelbe Kleider trägt. Erläuterung: Der Tempel der weißen Eberinkarnation liegt bei Vritha Kola. Der Tempel besteht aus Stein und steht etwa 1,5 Kilometer südlich von einer Oase, die als Balipitam bekannt ist. Man findet dort eine Bildgestalt der weißen Eberinkarnation, über deren Kopf Sheshanag als Schirm dient. Die Bildgestalt Shivas ist als Pitambara und auch als Chitambara bekannt. Dieser Tempel liegt etwa 42 Kilometer südlich von Kudalora und die Bildgestalt dort ist auch als Akashalinga bekannt. Die Bildgestalt hat die Form Shivas. Dieser Tempel steht auf etwa 39 Morgen Land und das ganze Land ist von einer 2 Meter hohen Mauer umgeben. Vers 74.